Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Thorsten Schröder.
Guten Abend, ich begrüße Sie zur Tagesschau. Schnee, Wind und Glatteis. Der Wintersturm Elli hat zu Beginn des Wochenendes für massive Behinderungen und auch Unfälle gesorgt, vor allem im Norden und Osten Deutschlands. Die Folgen des Wetters sind auch bei der Bahn weiter zu spüren. Im Norden fallen voraussichtlich noch bis morgen mehrere wichtige Verbindungen im Fernverkehr aus. Im Süden war die Lage bislang vergleichsweise ruhig. Nun werden dort teils kräftige Schneefälle erwartet.
Viele fragende Blicke und kaum verlässliche Aussagen. Am Hauptbahnhof Hannover war heute wieder Geduld gefragt. Entgegen der Ankündigung von gestern fallen weiterhin viele Verbindungen aus, zum Frust der Fahrgäste.
Eigentlich bin ich in Bielefeld los, hier bin ich hängen geblieben und jetzt warte ich, bis irgendein Zug fährt oder halt auch nicht fährt, mal schauen.
Ich habe heute übernachtet und bin jetzt jede Stunde am Bahnhof gewesen heute früh, wie es weitergeht. Im Internet hat man ein paar Informationen bekommen, aber am Ende waren die auch sehr unzuverlässig.
Im Norden versucht die Bahn weiter, die Gleise vom Schnee und Eis zu befreien. Gelungen ist das bisher aber nur auf einzelnen Streckenabschnitten. Zwischen Hamburg und Hannover und Berlin und dem Ruhrgebiet soll es noch bis morgen zu Einschränkungen kommen.
Wir bitten unsere Fahrgäste daher um Verständnis, dass es noch dauert. Ich möchte im Moment keine Prognose stellen, wann die Strecken nördlich von Hannover wieder frei sind. Wir tun alles dafür, dass bald wieder ein sicherer und zuverlässiger Zugverkehr möglich ist.
Inzwischen ist Sturmtief Elli Richtung Südosten gezogen und sorgt hier für vereiste Straßen. Auf der A4 in Sachsen im Landkreis Zwickau gerät ein LKW von der Fahrbahn ab. Der Fahrer muss über die Rettungsluke befreit werden. Gefährliche Bedingungen herrschen auch im Schwarzwald. Hier dürften es am Ende des Tages bis zu 50 cm Neuschnee sein. Bereits am Nachmittag müssen Einsatzkräfte immer wieder Gefahrenstellen absichern. In Betzdorf in Rheinland-Pfalz wird seit den frühen Morgenstunden gestreut. Hier ist die Lage zwar entspannter, die Straßenmeisterei mahnt trotzdem.
Man muss natürlich immer vorsichtig fahren, den Straßenverhältnissen angepasst. Wir können leider nicht immer überall sein, was manchmal von uns erwartet wird. Aber das können wir leider nicht leisten. Aber wir versuchen natürlich, unsere Straßen nach und nach alle frei zu bekommen.
Knapp 200 Kilometer weiter südlich, in Breitental im Kreis Birkenfeld. Hier sorgt der Schnee heute für große Freude.
Mir gefällt am besten, dass wir dann immer schön Schlitten fahren können. Denn letztes Jahr konnten wir kaum richtig schön Schlitten fahren, weil das Wetter eben nicht doof war. Es war nämlich sehr doof.
In den kommenden Tagen bleibt es winterlich. Vor allem im Süden ist der Rodelspaß damit gesichert.
Fragen wir nach bei Sven Plöger. War Elli jetzt eigentlich ein besonders starker Wintersturm?
Also ich würde aus meteorologischer Sicht sagen, es war ein normaler Wintersturm. Aber wir sind es natürlich nicht mehr so richtig gewöhnt in den letzten Jahren. Und das ist vielleicht das Problem unseres Umgangs damit. Wir gucken mal auf das, was das Tief Elli gemacht hat. Es ist hier Richtung Nordrhein-Westfalen gezogen. Auf der Südseite wurde sehr milde Luft angezapft, plus 10 Grad, im Osten minus 7. Und bei solchen Temperaturunterschieden gibt es eben auffälliges oder extremes Wetter. Und jetzt in der Nacht kommt ein Zwischenhoch und das alte Tief ist weg, arktische Kaltluft kommt und dann über Schneeflächen im Norden Bremen, Lüneburger Heide unter minus 15, teils bis minus 18 Grad. Und jetzt das Entscheidende für den Montag. Das nächste Tief rückt an, bringt milde Luft. Anfangs kommt noch dann der Schneefall, dann gefrierender Regen und später erst Regen und mildere Luft. Und die Übergangsphase, die ist gerade im Berufsverkehr eine gefährliche Sache und darauf müssen wir unsere Aufmerksamkeit lenken.
Dankeschön, Sven Plöger nach Frankfurt am Main. Die Beamten der US-Einwanderungsbehörde ICE stehen derzeit im Zentrum einer heftigen Diskussion. Am Mittwoch hatte ein Mitarbeiter der Regierungsbehörde eine 37-jährige Frau bei einem Einsatz in Minneapolis erschossen. Seitdem spricht das Land darüber. Handelt es sich um Totschlag oder Notwehr? Ein neues Video des Vorfalls heizt die Diskussion weiter an. Und noch immer trauern viele Menschen in Minneapolis.
In Minneapolis fordern sie Gerechtigkeit. Chelsea Miller wohnt in der Nähe des Tatorts, hatte am Mittwoch ebenso wie die erschossene Renee Good gegen die Razzien der Einwanderungsbehörde ICE protestiert. Ich bin absolut erschüttert, dass jeder hier als Feind angesehen werden kann. dass es so gedreht werden kann, als wären sie Kriminelle. Gestern Abend machten in Minneapolis Hunderte Lärm vor einem Hotel, in dem ICE-Beamte untergebracht sind. Ihre Botschaft, die Einwanderungsbehörde ist hier nicht willkommen. Und sie protestieren weiter, trotz allem. Man hat schon Angst. Ist doch normal, wenn man weiß, mit welcher Gewalt wir konfrontiert sind. Aber wenn ich all die Menschen hinter mir sehe, wenn ich den enormen Mut sehe, dann überwiegt er jedes Mal die Angst. Unterdessen wurde ein neues Video veröffentlicht, das offenbar der ICE-Beamte aufgenommen hat, der René Good erschoss. Und das seine Perspektive des Geschehens zeigt. Für die US-Regierung ein Beleg dafür, dass er aus Selbstschutz geschossen habe.
Bisher waren es vor allem Menschen, die aufgrund ihrer Hautfarbe oder Herkunft in Angst vor Razzien gelebt haben. Hier in Minneapolis wächst jetzt auch die Furcht derer, die Unterstützer der migrantischen Community sind. Trotzdem höre ich immer wieder, jetzt erst recht müssen wir auf die Straße gehen, um unsere Nachbarn und Freunde zu schützen.
Nach erneuten russischen Angriffen war in Kiew gestern bereits mehr als die Hälfte aller Wohnhäuser ohne Heizung. Jetzt hat die Stadtverwaltung in der ukrainischen Hauptstadt den Strom für dringend notwendige Reparaturarbeiten abgeschaltet. Und das bei Temperaturen von minus 10 Grad und weniger. Dadurch ist auch die Wärme- und Wasserversorgung unterbrochen. Wie lange die Arbeiten andauern, ist unklar. Bürgermeister Klitschko rief die Bewohner dazu auf, die Stadt, wenn möglich, vorübergehend zu verlassen. Im Iran gehen die Demonstrationen gegen das Regime weiter. Dazu aufgerufen hat auch der Sohn des gestürzten Schahs, Reza Pahlavi. Aus dem Exil in den USA wandte er sich an die Menschen in seiner Heimat. Sie sollten landesweit streiken, etwa in der wichtigen Energieindustrie. Trotz der Internetsperre durch die Behörden finden sich im Iran weiter Tausende zu Protesten zusammen.
Feuer auf einem Platz im Norden von Teheran gestern Abend. Proteste auch nahe der Rasul-Moschee, die steht in Flammen. Diese Aufnahmen wurden von Nachrichtenagenturen auf ihre Echtheit geprüft. Immer noch ist das Internet blockiert. Es dringen so gut wie keine Nachrichten nach außen. Daher mangelt es an gesicherten, verlässlichen Informationen. Auf der Plattform X meldet sich heute erneut der Sohn des 1979 gestürzten iranischen Schahs zu Wort. Er fordert die Iraner auf, weiter zu demonstrieren. Unser Ziel ist es, nicht mehr nur auf die Straße zu gehen. Das Ziel ist es, die Stadtzentren zu erobern und zu halten. Pahlavi präsentiert sich als Vermittler. Er sei bereit, beim Umbruch eine Führungsrolle zu übernehmen. Die Unterstützung für ihn hat unterschiedliche Gründe, so Beobachter. Einige unterstützen ihn als Übergangsfigur, andere als Rückkehrer zur konstitutionellen Monarchie, wieder andere als eine Art Repräsentationsfigur. Aber dennoch suchen die Menschen nach 46 Jahren islamistischer Autokratie nach Säkularismus, Nationalismus und einer repräsentativen Regierung. Doch Pahlavi ist umstritten. Viele sehen in ihm den Mann der Vergangenheit. Im Moment weiß noch keiner, wie es überhaupt weitergeht. Das Regime droht, seine Gegner vor Gericht zu stellen.
Es mangelt an Wasser, Lebensmitteln und Medikamenten im Gazastreifen. Und der Winter macht die Lage für die Menschen noch unerträglicher, mahnt die Hilfsorganisation Ärzte ohne Grenzen. Angesichts der dramatischen Unterversorgung wird Hilfe mehr denn je benötigt. Doch 37 Organisationen müssen ihre Hilfe in den palästinensischen Gebieten bald einstellen, wenn sie bestimmte Vorgaben Israels nicht einhalten. Dazu gehört auch Ärzte ohne Grenzen.
Dr. Fayez Al-Barawi auf dem Weg zu einem Patienten, hier im Zentrum von Ärzte ohne Grenzen in Gaza-Stadt. Der 10-jährige Mohammed hat seinen Arm gebrochen, als er sich beim Spielen in den Trümmern verletzt hat. Halt fest, so genau, drück mal meinen Finger. Ja, gut, hab keine Angst. Fayez Al-Barawi ist einer von mehr als 1000 Mitarbeitenden von Ärzte ohne Grenzen im Gazastreifen. Die meisten sind Palästinenser wie er. Doch die israelische Regierung hat beschlossen, dass insgesamt 37 internationale Hilfsorganisationen bis Anfang März ihre Arbeit einstellen müssen, falls sie keine neue Zulassung erhalten. Der Vorwurf, sie hätten Daten zu ihren Mitarbeitenden nicht vollständig übermittelt. Ärzte ohne Grenzen hat Bedenken, Namenslisten an israelische Behörden zu übergeben.
Wir haben in den letzten Monaten immer wieder gesehen, dass humanitäre Helfer eingeschüchtert wurden, dass sie willkürlich festgenommen wurden oder angegriffen wurden. Und solange wir keine Garantien haben, dass diese Listen nicht genutzt werden, um die Menschen einzuschüchtern, können wir dem natürlich nicht nachkommen.
Israelische Vorwürfe, Ärzte ohne Grenzen habe Mitglieder von Terrororganisationen beschäftigt, weist die Hilfsorganisation zurück. Man prüfe Mitarbeitende gründlich. Ärzte ohne Grenzen betreut nach eigenen Angaben jedes fünfte Krankenhausbett und jede dritte Geburt im Gazastreifen. Der Organisation zufolge können schon jetzt neue internationale Mitarbeitende nicht mehr in den Gazastreifen einreisen. Medikamente, Verbandsstoffe und Lebensmittel dürfen nicht mehr eingeführt werden.
Zum Sport. In der Fußball-Bundesliga hat sich Freiburg erfolgreich aus der Winterpause zurückgemeldet. Die Mannschaft gewann gegen den Hamburger SV mit 2:1.
Der SC Freiburg in Weiß-Rot mit der größten Möglichkeit in der ersten Halbzeit. Kübler an die Latte. Mehr gab's nicht bis zur Pause. Hamburgs Trainer Merlin Polzin, seine Mannschaft nach dem Seitenwechsel mit dem besseren Start. Vuskovic gewinnt den Kopfball gegen Eckestein. Der HSV geht in der 48. Spielminute in Führung. Aber nur 3 Minuten später der erste Dämpfer für die Gäste. Elfhardli fault Höhler, Elfmeter Freiburg und die gelb-rote Karte für den bereits verwarnten Elfhardli. Der Spezialist tritt an Vincenzo Grifo zum Ausgleich. Heuer Fernandes noch mit dem linken Arm am Ball. 11 Freiburger gegen 10 Hamburger. Die 83. Spielminute. Der eingewechselte Igor Matanovic, gebürtiger Hamburger, zum 2:1 Siegtreffer, vorbereitet von Jan-Niklas Beste. Der HSV bleibt weiter das auswärtsschwächste Team der Liga. Freiburg dagegen träumt international.
Es war eine emotionale Rückkehr des neuen Mainzer Trainers Urs Fischer nach Berlin an die alte Försterei. Seine Mannschaft holt ein 2:2 gegen seine alte Liebe, den ersten FC Union. Das Tabellenschlusslicht Mainz in den blauen Trikots geht nach einer halben Stunde in Führung. Lies perfekte Vorbereitung verwertet Amiri artistisch. Der Rasen in der Hauptstadt gleicht mehr einem Gemüseacker. Beide Teams kombinieren sich in der Schlussphase trotzdem noch mal leichtfüßig durch. Veratschniks Hereingabe nutzt Hollerbach zum 2:0. Aber er verzichtet aus Respekt auf einen Jubel gegen seinen Ex-Verein Union. Die Berliner auf der anderen Seite beweisen Comeback-Qualitäten. Köhn mit der Hereingabe in der 77. Minute, Jong mit dem Kopf, die Köpenicker wieder dran. Und dann in der 86. Minute mit dem späten Ausgleichstreffer. Wieder Köhn, dann erst Duki an die Latte und Ljubicic drückt den Ball über die Linie. Am Ende ist es eine gerechte Punkteteilung. Mainz bleibt Letzter, aber im fünften Pflichtspiel unter Fischer weiter ungeschlagen.
Und der Blick auf die weiteren Spiele. Heidenheim-Köln 2:2, St. Pauli-Leipzig wurde wetterbedingt abgesagt. Ebenso die Partie Bremen-Hoffenheim. Zwischen Leverkusen und Stuttgart steht es kurz vor Schluss 1:4. Gestern trennten sich Frankfurt und Dortmund 3:3. Morgen dann noch 2 Spiele, Mönchengladbach gegen Augsburg und Bayern München hat Wolfsburg zu Gast. Die Tabelle, die Bayern auf Platz 1 vor Dortmund und Leverkusen, Freiburg verbessert sich auf Rang 8, Union Berlin ist 9. Der HSV auf Platz 13 und in der Abstiegszone unverändert St. Pauli, Heidenheim und Schlusslicht Mainz. Und zum Schluss noch einmal der Blick auf das Winterwetter, die Vorhersage für morgen, Sonntag, den 11. Januar.
Ein Zwischenhoch sorgt morgen für frostiges und oft sonniges Winterwetter. Heute Nacht schneit es noch gebietsweise im Süden und in Sachsen. Insgesamt lässt der Schneefall aber nach. Im Norden und in der Mitte ist es oft klar, es besteht Glättegefahr durch überfrierende Nässe. Morgen ist es oft sonnig, regional aber auch bedeckt oder neblig trüb. Ein paar Flocken fallen im Erzgebirge und vom Schwarzwald bis zu den Alpen. Heute Nacht Tiefstwerte von -1 bis -20 Grad. Morgen fast überall Dauerfrost, nur am Ober- und Niederrhein leichte Plusgrade. Am Montag von Westen dichte Wolken mit Schnee und zum Teil gefrierendem Regen mit Glättegefahr. Dienstag und Mittwoch viele Wolken, etwas Regen und in der Westhälfte deutlich milder.
In den Tagesthemen um 23.30 Uhr schaut Jesse Wellmer auch auf die schönen Seiten des Schnees. Und wir begleiten den polnischen Präsidenten Nawrocki bei einer Pilgerreise mit nationalistischen Fußballfans zur Schwarzmadonna von Częstochowa. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.